Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die 102,6 Radio Free FM. Und wenn wir etwas Entspannung und Erholung und Ruhe wollen, dann brauchen wir mal gar nicht so weit wegzugehen. Denn das können wir auch in den nahegelegenen Wäldern. Dort ist Ruhe, frische Luft, Natur und alles, was man vielleicht am Wochenende für einen guten Spaziergang mit den Freunden, mit der Familie oder mit wem auch immer man unterwegs ist, braucht. Und man kann einfach auch mal die Gedanken schweifen lassen und abschalten. Und das ist nicht 100% unser Thema, aber um das Thema Wald, das soll heute in der Plattform bei uns ganz in der Mitte stehen. Mein Name ist Maximilian Strauß und bei mir im Studio heute zu Gast ist Max Wittlinger. Er ist von der Stadt Ulm für Forst und Landwirtschaft zuständig, kümmert sich um die Wälder und alles, was dazugehört, und wird uns jetzt in der kommenden Stunde mehr über seine Arbeit und natürlich auch über unsere Wälder erzählen. Ich freue mich, dass er bei mir zu Gast ist und sage natürlich herzlich willkommen bei uns bei Radio Free FM.
Ja, auch ein Hallo von mir und vielen Dank für die Einladung.
Freut mich, dass du der Einladung gefolgt bist und jetzt heute bei mir im Studio zu Gast bist. Du bist Förster von Beruf, habe ich das richtig verstanden?
Genau, ich habe Forstwirtschaft studiert an der Fachhochschule in Rottenburg. Die nannte sich damals noch Fachhochschule für Forstwirtschaft, ist heute eine Hochschule für Forstwirtschaft, wie gesagt, in Rottenburg am Neckar bei Tübingen.
Wie ist es damals dazu gekommen, dass du gesagt hast, du willst Förster werden?
Also das hat sich so ergeben, ich stamme aus der Landwirtschaft, also bin auf einem Bauernhof groß geworden und da hatten wir auf dem Hof, hat auch Wald dazugehört und natürlich viele Tiere. Und zwei Berufe neben dem Landwirt, die mich immer interessiert haben, das war zum einen der Tierarzt, dem seine Arbeit hat mir immer gut gefallen, wenn der auf den Hof kam und beispielsweise einen Kaiserschnitt bei einer Kuh gemacht hat oder einen Fohlen bei der Geburt rausgeholt hat. Und das andere war die Arbeit des Försters. Weil beim Wald, wie gesagt, beim Hof auch der Wald dabei war und man hat Holz eingeschlagen, das Holz vermarktet. Und diese Tätigkeit in der Natur, die hat mich auch immer interessiert und hat mir gefallen. Und als es dann nach dem Abitur letztendlich an die Berufswahl ging, habe ich mich für beides beworben und den Studienplatz in der Forstwirtschaft. Das war die erste Zusage und so kam es dazu, dass ich Förster geworden bin.
Und bis heute wahrscheinlich nicht bereut, du magst deinen Job und bist bei uns hier gelandet im schönen Ulm. Was sind so deine Aufgaben? Was macht denn die Stadt Ulm überhaupt im Bereich Forst und Landwirtschaft?
Ja, also die untere Forstbehörde Ulm ist für die Wälder im Stadtkreis Ulm zuständig, also über alle Waldbesitzarten. Dass zum Beispiel das Landeswaldgesetz eingehalten wird von den Waldbesitzern. Daneben sind wir ein reiner Forstbetrieb für den Stadtwald Ulm. Das sind ungefähr die Größe von 1800 Fußballfeldern. Da liegen auch Teile in Bayern und im Alt-Donau-Kreis. Und da sind wir klassischer Forstbetrieb. Das heißt, wir schlagen Holz ein, vermarkten dieses Holz, pflanzen wieder Bäume nach, pflegen den Wald, sorgen für gute Wege und eben alles, was mit dem Wald zusammenhängt.
Für alle, die jetzt unter dem Waldgesetz sich nichts vorstellen können. Also wir können jetzt wahrscheinlich keine juristische Stunde abhalten, was da wirklich alles drin steht. Aber mal so grob, was sind so die Inhalte? Auf was sollen die Waldbesitzer achten?
Genau, also das Landeswaldgesetz hat zum einen, wie im Verkehr auch, da gibt's Verbote, also dass man beispielsweise im Wald kein Feuer machen darf, was jeden betrifft, ist, dass man mit dem Auto nicht, mit dem Kfz nicht in den Wald fahren darf. Das sind für die Öffentlichkeit gesperrte Wege. Dann gibt's für die Waldbesitzer auch bestimmte Vorgaben, beispielsweise wenn sie einen Kahlhieb machen, dass der ab einer bestimmten Größe genehmigt werden muss, dass diese Flächen wieder bewaldet werden müssen und allgemein eben eine pflegliche Waldbewirtschaftung eingehalten wird.
Klingt soweit logisch, ja. Ansonsten wird jeder machen, was er will. Und so ist einfach auch ein Stück weit Kontrolle da. Was natürlich interessant ist, die Waldbesitzer. Wem gehört denn der Wald?
Genau. Es sind im Prinzip drei Waldbesitzergruppen. Also, was ich beschrieben habe, der Stadt Wald-Ulm, das sind also die Kommunen, also Städte und Gemeinden. Das sind auch, wenn man es zusammenfasst, die größten Waldbesitzer in Baden-Württemberg. Also Baden-Württemberg hat rund 40% Kommunalwald. Denn die zweitgrößte Besitzergruppe sind die Privatwaldbesitzer in der Regel. Also die Landwirte, die dann noch ein Stück Wald dabei haben bei ihrer Landwirtschaft. Das macht so 36% aus. Da gibt's natürlich auch noch ein paar Adlige, die auch noch Wald haben. Der größte Waldbesitzer in Deutschland ist die Familie Thurn und Taxis, die auch in Baden-Württemberg Wald hat. Und also das geht vom Kleinprivatwald bis zum Großprivatwald, das ist der Privatwald. Und dann eben das Land Baden-Württemberg mit 23% kommt an dritter Stelle als Waldbesitzer. Sozusagen auch ein großer Waldbesitzer. Und 1% sind noch gehört der Bundesrepublik Deutschland, dem Bund. Das sind Flächen auf Truppenübungsplätze oder um Kasernen. Also hier in Ulm, oben an der Wilhelmsburg, gibt's ein paar Hektar Bundeswald.
Und da muss sich dann auch jeder Besitzer selbstständig drum kümmern? Oder wie läuft das, sage ich mal, von der Zuständigkeit?
Gute Frage. Also das Land organisiert sich selber. Die haben zum 1. Januar 2020 eine Anstalt öffentlichen Rechts gegründet, die Forst BW. Und Privatwaldbesitzer, da ist das Gesetz so, dass die das entweder selber machen können, also die kümmern sich selber um den Wald, oder machen beispielsweise mit uns, mit unseren Forstwirtschaft, mit unseren Forstbehörde einen Vertrag, einen Bewirtschaftungsvertrag, sodass der Forster nach dem Rechten sieht im Wald und es behandelt, wie wenn es ein Wald der Forstverwaltung wäre. Also da ist man flexibel und in der Regel machen die aber Verträge mit uns, wo wir dann nach dem Rechten sehen, aber immer in Abstimmung mit einem Privatwaldbesitzer.
Jetzt haben wir gehört, dass es doch einige Flächen gibt, die verteilt sind in privater Hand, in staatlicher Hand. Wenn wir jetzt, sage ich mal, in anderen Immobilien oder Grundstücke blicken, dann wechseln die ja ganz gerne mal den Besitzer. Wie oft passiert es beim Wald? Wie oft wird Wald verkauft oder wechselt tatsächlich den Besitzer?
Also das ist sehr selten der Fall. Da gibt's auch ein Gesetz, das regelt. Der Grundsatz ist, das gilt auch für den Wald. Bauernland in Bauernhand. Also und so ist es auch mit dem Wald, dass es eigentlich nicht ein Unternehmer oder jemand, der keinen Bezug zum Wald hat, einfach ein Stück Wald kaufen kann. Sondern das regelt das Agrarstrukturverbesserungsgesetz, dass es eigentlich schon Waldbesitzer sind, die von der Bewirtschaftung eine Ahnung haben, dass nur die Wald kaufen können. Wenn ein Privater, der mit dem Wald nichts zu tun hat, Wald kaufen möchte, dann gibt's eine Möglichkeit, bei einer Zwangsversteigerung kann jeder Wald kaufen oder man muss dann den Wald ausschreiben. Also und wenn kein anderer Waldbesitzer ein Angebot abgibt, dann kommt der Dritte zum Zug. Aber das ist sehr selten der Fall. Also wie gesagt, die Devise lautet Bauernland in Bauernhand. Beim Wald gibt's keinen Spruch, aber der Wald soll bei den Waldbesitzern bleiben und nicht an Unternehmer oder an reiche Leute, die jetzt einfach ein Stück Wald kaufen wollen und sich da eine Hütte reinsetzen und dann am Wochenende ein paar schöne Tage verbringen wollen. Nein, auch die Bewirtschaftung ist so geregelt, dass das eigentlich nur die bekommen, die mit der Materie vertraut sind.
Das heißt, das Gesetz schützt hier ganz klar den Wald und unseren Waldbestand, dass jetzt nicht jeder, auch ich nicht, einfach kommen könnte und sagen kann, auch so ein paar Hektar Wald, das wäre mir jetzt ganz recht, sondern nein, das geht definitiv nicht oder beziehungsweise nur in ganz großen Ausnahmefällen, wo ich sage oder mal behaupten würde, wahrscheinlich treten die so gut wie nie ein.
Genau so ist es. Also es gibt den seltenen Fall, da oft sind es Erbengemeinschaften, die dann über sich nicht einig werden, wie denn der Wald verteilt werden soll, wer den bekommt, und dann kommt es hin und wieder zu diesen Zwangsversteigerungen. Und wie gesagt, da kann dann jeder bieten. Und da kommt es dann auch vor, dass Unternehmer, Firmen eben große Waldbesitze sich aneignen. Zum Beispiel Persil oder da gibt's mehrere, die Wald auf diese Art und Weise gekauft haben.
Kann man sich vorstellen, was sie mit dem Wald machen wollen? Also sie dürfen ja aufgrund des Gesetzes auch wiederum nicht einfach die Bäume kahl schlagen und, sage ich mal, was noch ein logischer Profit wäre. Für was lohnt sich es für diese Firmen, diese Wälder dann zu kaufen?
Ja. Es sind im Prinzip zwei Dinge, die da motivieren. Zum einen, ab 75 Hektar zusammenhängende Fläche hat man eine Eigenjagd. Also ich brauche diese Jagd nicht zu pachten, sondern ich darf da dann auch jagen. Also ich kann das Jagdausübungsrecht ausnutzen. Und das ist für manche interessant. Und das Zweite ist, nachdem wir ja jahrelang ganz niedrige Zinsen hatten, haben die Leute eher in Sachwerte investiert. Und Grund und Boden behält immer seinen Wert. Und wir erleben das ja jetzt ganz stark bei der Nachfrage nach Brennholz, dass Holz auch ein begehrter Rohstoff ist. Und da haben die einfach ihr Geld in Wald angelegt.
Also eigentlich nur einen, sage ich mal, wirtschaftlich guten Aspekt, der da durch den Wald wiederum in die Firmen gelangt.
Genau, genau.
Ihr kümmert euch aber um ziemlich viele Flächen und viele geben bei euch dann per Vertrag quasi die Obhut zu euch, dass ihr euch drum kümmert. Ich spreche schon von ihr, weil du alleine wirst es bei über 1800 Fußballfeldern nicht alleine schaffen, die alle im Blick zu behalten und dich drum zu kümmern. Deswegen arbeitest du nicht alleine. Wer arbeitet mit dir? Wie viele Personen sind im Försterteam?
Genau. Also wir sind ein Team von rund 10 Personen. Im Innendienst habe ich noch 2 Angestellte, also unten im Basteizender in der Wiechernstraße sitzt das Amt bei der Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung. Dann sind 2 Revierförster, die sich draußen um den Wald kümmern. Und dann haben wir noch 4 Waldarbeiter, die dann aktiv Hand anlegen mit der Motorsäge, mit der Pflanzhacke und dann eben die für die Waldbewirtschaftung aktiv sorgen.
Was für Wälder gibt's überhaupt?
Also, gute Frage. Also wenn man das weltweit sieht, dann geht es vom borealen Nadelwald bis runter an Äquator zum tropischen Regenwald. Und wir in Mitteleuropa haben unsere klassischen Mischwälder, Laub- und Nadelwälder. Die dominierende Baumart beispielsweise bei uns ist die Fichte. Und dann kommen die Buche. Beim Stadtwald an der Ahorn, dann die Esche und dann die Eiche. Also klassische Mischwälder. Und das ist auch das Ziel, eine breite Palette an Baumarten zu pflanzen, dann ist der Wald nicht so anfällig.
Was bedeutet, dass der Wald nicht so anfällig ist? Anfällig für was?
Genau, also man spricht ja auch von der Monokultur, also ich sage immer Fichtenreinbestand. Das ist immer in letzter Zeit auch von manchen, die eine andere Waldbewirtschaftung propagieren, immer so, die sprechen dann sogar auch von der Plantage. Also ich sage Fichte, Reinbestand, 100% gepflanzte Fichte. Und wenn dann ein Schädling auftritt, wie beispielsweise der Buchdrucker, der hat ein einfaches Spiel. Die Baumart ist geschwächt, jetzt auch im Zuge des Klimawandels. Die leidet unter Trockenheit, unter der großen Hitze. Und dann hat der Borkenkäfer, speziell der Buchdrucker, einfaches Spiel, befällt den Baum und der Baum stirbt ab. Und wenn eine Fichte neben der anderen steht, dann setzt sich das halt so fort, bis der ganze Bestand irgendwann vielleicht mal abgestorben und gefressen ist. Das Gleiche gilt natürlich auch bei der Gefahr eines Sturms. Die Fichte hat nur eine flache Wurzel und ist beim Sturm viel gefährdeter, beispielsweise wie die Eiche, deutsche Eiche, man kennt den Begriff, ist aber auch begründet, es gibt eine amerikanische Eiche und die deutsche Eiche hat eben eine Pfahlwurzel, wo der Baum eben wesentlich stabiler und resistenter ist gegen Sturmgefahren.
Also wir haben jetzt schon gehört, Fichte, Eiche sind zwei der Hauptbäume, die im Wald vorkommen. Welche weitere Bäume haben wir in deutschen Wäldern?
Genau, also dann die häufigste Baumart ist die Buche, Rotbuche, Fagus sylvatica, dann der Bergahorn und die Esche. Die Esche bereitet uns allerdings auch Sorgen, weil die Esche einen Pilz hat. Und das Eschensterben ist auch ein Begriff. Wir haben das ungefähr schon 10 Jahre. Und es trifft Ulm besonders hart, weil wir unten im Auewald an Donau und Iller rund 300 Hektar Auewald haben. Und die dominierende Baumart dort ist die Esche. Und dieser Pilz, falsches weißes Stängelbecherchen, ist quasi das Todesurteil für unsere Eschen. Mein Revierforster dort unten, der für den Auewald zuständig ist, der sagt immer, in 10 Jahren haben wir wahrscheinlich keine Eschen mehr. Man hofft immer noch auf resistente einzelne Individuen, aber wir beobachten das eigentlich nicht, dass Eschen gesund bleiben, sondern das schreitet sofort, dieser Gesundheitszustand. Und wie gesagt, wenn eine Esche befallen ist, dann erholt die sich nicht mehr, sondern die stirbt ab.
Gibt es dann Möglichkeiten, dass man die neu pflanzen könnte, also dass man die alte Esche, sage ich mal, fällt, weil sie ja betroffen befallen ist und dann eine neue Esche an derselben Stelle wieder pflanzt?
Da ist die Forschung dran und die Züchtung. Im Augenblick gibt es kein Saatgut, das garantiert, dass die Eschen dann auch vom Pilz nicht befallen werden. Also im Augenblick werden gar keine Eschen mehr gepflanzt, sondern man weicht aus auf andere Baumarten, gerade unten im Auewald beispielsweise Stieleiche, Bergahorn, dann natürlich auch, wo es feuchter wird, hin zu Weichlaubholz mit Weiden und Pappeln oder Erlen, die dann angepflanzt werden. Also im Augenblick weicht man aus auf andere Baumarten. Die Krankheit, die hat auch nicht alle Eschen befallen, sondern das dauert. Also wir haben die ungefähr schon 10 Jahre und haben etwa 50% unserer Eschen verloren. Und die nächsten 10 Jahre, so wie es augenblicklich aussieht, wird dann der Rest von den Eschen auch vor uns absterben.
Wenn man bis dahin nicht eine Möglichkeit findet, wie man den Pilz, sage ich mal, aufhalten könnte oder zumindest isolieren, um die noch gesunden Eschen zu schützen.
Ja, Alternative wäre natürlich ein Fungizid, also um chemisch die Eschen jedes Jahr zu behandeln, so wie das in der Landwirtschaft ja auf landwirtschaftlichen Kulturen gemacht wird. Da werden Herbizide, also gegen Konkurrenzflora ausgebracht, Fungizide gegen Pilzkrankheiten. Das könnte man natürlich jedes Jahr eine Befliegung machen und die Eschen dann begiften. Aber im Wald, wir bringen kein Gift aus, das ist auch ein Anspruch der Forstwirtschaft. Und es kommt hinzu, gerade unten im Auewald wird ja das Trinkwasser für die Stadt Ulm gewonnen in 7 Brunnen. Und das wäre natürlich, also das können wir nicht machen, dort irgendwie Chemikalien zu verbreiten.
Ja, das wäre natürlich eher ungünstige Lage, wenn man das machen würde. Ich habe jetzt aber schon zum zweiten Mal den Begriff Auewald gehört. Woher kommt der Begriff? Was steckt hinter dem Begriff Auewald?
Der Auewald sagt aus, dass dieser Wald eine Verbindung, dass er gut wasserversorgt ist. Also Grundwasseranschluss hat, womöglich sogar temporär überflutet wird. Während, das wird dann definiert, das Grundwasser ist 1 bis 2 Meter unter der Oberfläche, Überflutung über gewisse Zeiträume. Das ist der Auewald und der hat charakteristische Baumarten, wie ich aufgezählt habe, also Weichlaubhölzer, Pappelweide, Erle oder eben Stieleiche, Baumarten, die eben gute Wasserversorgung benötigen. Und andere Wald, beispielsweise oben auf der Schwäbischen Alb oder auf dem Hochstress, das sind eher Buchen-Eichenwälder mit der Traubeneiche, die auch trockenere Phasen besser überstehen. Auewald heißt immer Verbindung zum Wasser.
Das heißt, die haben besonders gute Möglichkeiten, Wasser eben zu ziehen und sich so mit genügend Nährstoffen zu versorgen.
Genau.
Interessant auf jeden Fall, was für Wälder es gibt, welche verschiedenen Bäume da auch stehen. Die Frage ist aber, wozu haben wir die Wälder? Was ist deren Funktion?
Da unterscheidet man grob in drei Funktionen. Also das nennt sich die Nutz-, die Schutz- und die Erholungsfunktion. Hinter der Nutzfunktion verbirgt sich die Erzeugung vom nachwachsenden Rohstoff Holz. Das ist auch ein nicht zu unterschätzender Industriezweig. Also man spricht da vom Cluster Holz, sind 1,2 Millionen Leute in Deutschland beschäftigt. Also wenn dann manche immer fordern, den Wald sich selber zu überlassen, dann hat das große Auswirkungen auf die Arbeitsplätze und zum anderen auf die Rohstoffversorgung mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Holz wird ja viel in Möbel verwendet oder als klassisches Bauholz. Man kann ganze Gebäude aus Holz fertigen oder Papierherstellung ist auch ein wichtiger Faktor, wo eben Holz benötigt wird. Oder gerade in aller Munde mit der Energieknappheit beziehungsweise bei den steigenden Energiepreisen Holzverwendung als Brennholz. Also klassische Nutzfunktion, Erzeugung vom nachwachsenden Rohstoff Holz. Es gibt in kurzer Einschub in Deutschland ungefähr 90 Milliarden Bäume. Also man braucht keine Angst zu haben, dass der Wald übernutzt wird oder das Holz uns ausgeht bei der Forstwirtschaft, wie wir sie betreiben. Also im Endeffekt ist der Holzvorrat bei 80 Millionen Einwohnern, würde es reichen, für jeden ein Holzhaus zu bauen. Also der Holzvorrat in Deutschland ist relativ groß und trotz allen Stürmen und Käferkalamitäten braucht man sich da keine Sorgen machen. Es gibt genügend Holz. Die zweite Funktion, die Schutzfunktion, dahinter verbirgt sich, also zum einen ist der Wald Lebensraum für Tiere und Pflanzenarten, die man sich beispielsweise in der Landwirtschaft nicht mehr vorstellen kann. Also in der Landwirtschaft, da trifft der Begriff Monokultur auch zu. Da wächst eine Pflanze, nur Weizen, nur Gerste, nur Hafer, nur die Zuckerrübe, alles andere wird nicht geduldet. Und wo sollen dann diese Pflanzen und diese Tierarten noch einen Lebensraum finden? Sie finden ihn im Wald. Da sorgt der Wald auch natürlich, das ganz Bekannte ist ja auch die Sauerstoffproduktion, wie man es in der Schule gelernt hat, Photosynthese. Der Wald nimmt CO2 auf, das schädliche Klimagas, und produziert und stößt Sauerstoff aus. Also ganz wichtige Funktion für das Klima und auch im Kleinen für die gute Luft im Wald. Und er sorgt auch für nachhaltiges Trinkwasser. Gerade unten im Auewald in der Roten Wand, der Waldboden funktioniert da wie ein Schwamm. Bei den Niederschlägen saugt er sich auf und gibt das Wasser langsam als Wasserspeicher langsam wieder in das Grundwasser ab, sodass über längere Zeiträume Wasser dann zur Verfügung steht. Gereinigtes Wasser, nicht verunreinigtes Wasser. Und dann natürlich noch als Erholungsraum, so wie es jeder kennt und wahrnimmt, wenn er zum Joggen geht, zum Spazieren geht, Spazierengehen in den Wald geht, das Rad mitnimmt, jetzt gerade Pilze sammelt, Geocaching, alles, was man sich vorstellen kann. Vorher haben wir über das Landeswaldgesetz gesprochen, also da gibt's Verbote, ich darf zum Beispiel nicht zelten, aber ich darf den Wald rund um die Uhr, Tag und Nacht, querfeldein betreten. Das lässt das Landeswaldgesetz eben zu. Freies Betretungsrecht im Wald, unabhängig vom Waldbesitzer.
Das heißt, rund um die Uhr kann man sich da drin erholen, kann den frisch produzierten Sauerstoff einatmen und sich dort erholen und vielleicht auch Sport betreiben, macht ja auch der ein oder andere. Vielleicht nicht zwingend in der Nacht, aber zumindest zu einer anderen Tageszeit. Wir haben gehört, 90 Milliarden Bäume stehen in Deutschland. Das ist eine ganz schöne Menge. und es ist genug Holz da, sagst du. Trotzdem können wir bestimmt nicht unendlich viel verbrauchen. Also gerade, du hast schon angesprochen, die Energiekrise. Jetzt könnten wir ja sagen, ja, dann fangen wir alle an, irgendwo uns mit Holz zu versorgen als Energieträger. Das hat aber bestimmt Grenzen, weil sonst würden wir das sicherlich tun.
Genau. Also wir haben in der Forstwirtschaft ein Leitmotiv und dessen ist der Begriff der Nachhaltigkeit, eben nur so viel zu nutzen, wie auch nachwächst. Man macht im öffentlichen Wald alle 10 Jahre eine Bestandsaufnahme, wie viel wurde die letzten 10 Jahre geerntet, und macht wieder eine Planung für die nächsten 10 Jahre. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben und es nennt sich die Forsteinrichtung. Die ist ab einer bestimmten Waldgröße vorgeschrieben und macht absolut Sinn. Genau, also das Forsteinrichtungswerk alle 10 Jahre und eben das Leitmotiv ist die Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit wurde geprägt in der Forstwirtschaft. Der Begriff ist dort schon über 300 Jahre alt. Erfunden hat ihn 1713 Hans Karl von Karlowitz, ein sächsischer Berghauptmann. Und es hat sich so entwickelt, dass ungefähr seit vor 5000 Jahren wurde die Menschheit sesshaft und hat dann in den Wald hinein, weil Deutschland war eigentlich, die ganze Fläche war eigentlich bewaldet, in die Waldflächen hinein den Wald kahl geschlagen, um dort eben Landbau zu betreiben. Und wenn die Flächen dann ausgenutzt waren, hat man wieder sich den nächsten Wald kahl geschlagen und das immer so, dieses Spielchen so fortgesetzt. Und natürlich Holz war der einzige Energieträger über lange, lange Zeit. Und dann hat eben, nachdem die Industrialisierung eingesetzt hat, dieser Hans Karl von Karlowitz eingesehen, wir können so nicht weitermachen. Im Prinzip auch ein Zeitpunkt wie heutzutage, wo man sagt, wir können mit den fossilen Energieträgern nicht so weitermachen. Wir brauchen, wie es der Bundeskanzler ja auch gesagt hat, eine Zeitenwende. Das war 1713 auch dieses Buch, das er geschrieben hat und eben maßgebend für die Forstwirtschaft. Und die Förster haben sich das eben zu Herzen genommen. Aber wie es so ist, auch 1713 hat es nicht von heute auf morgen funktioniert, sondern die Rettung war eigentlich, man hat Torf und vor allem Kohle. Kohle als Energieträger entdeckt und konnte dann das Holz schonen. Dann konnte man die Wälder in Ruhe lassen und die haben sich dann wieder erholt über lange Zeit, bis man eben auf diese planmäßige Forstwirtschaft, wie sie heute praktiziert wird, eingestiegen ist.
Das heißt, heute wird nur noch so viel geerntet, sage ich mal, also Bäume gefällt, wie auch wieder nachwachsen in derselben Zeit?
Genau, genau so ist es.
Wenn man da mal in diese Menge reinschaut, für was würde das ungefähr alles reichen? Also vorher hast du gesagt, 90 Milliarden Bäume wetten so viel Holz insgesamt, dass jeder einzelne Deutsche ein persönliches Holzhaus haben könnte. Mal unabhängig davon, dass wir den Platz gar nicht haben. Aber wenn wir jetzt mal nur auf die Menge schauen, die tatsächlich nachwächst, was könnte man damit alles bewerkstelligen?
Also da sind wir eigentlich ja schon im Gleichgewicht, weil Holz wurde ja schon über viele Jahrzehnte nachhaltig genutzt, also vor allem seit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und im Prinzip sind es genau die Verwendungen, die sich schon eingespielt haben. Das, was ich vorher aufgezählt habe, Papier, Brennholz, Bauholz, Möbelholz, also diese klassischen 4 Verwendungen. Und viel mehr geht aber auch nicht mehr. Also jetzt zu sagen, Gas wird teuer, Öl wird knapp, wir steigen um auf Holz. Nein, das ist schon weitgehend austariert. Also viel mehr Verwendungsmöglichkeiten gibt's nicht mehr. Wir sind so, die Förster packen viel in Zahlen, so bei 350 Vorratsfestmetern, 350 Kubik pro Hektar. Und dieses Gleichgewicht haben wir schon erreicht. Also viel mehr Nutzungsmöglichkeiten bestehen gar nicht mehr. Man könnte vielleicht noch mehr verlagern. Da spricht man von der Kaskadennutzung. Also mehr, das ist auch beim Klimawandel eine ganz wichtige Forderung, CO2 einzusparen. Wenn ich das Stück Holz ernte und verbrenne, dann wird das, was als CO2 gespeichert war, sofort wieder in die Atmosphäre freigegeben. Wenn ich das aber als Bauholz vorher verwende oder als Möbelholz und dort über Jahrzehnte dann erstmal dieses Holz in dem Zustand lasse und dann erst, wenn ich das Haus abreiße oder das Möbelstück mir nicht mehr gefällt, ich ein neues kaufe, dann war das CO2 so lange gespeichert und dann als letzte Nutzung erst verbrannt wird, dann hat man für die Atmosphäre auch viel gewonnen. Aber Brennholz ist hauptsächlich wird es aus Bäumen oder aus Ästen verwendet, die gar nicht sägefähig sind, aus denen ich gar kein Haus bauen kann, weil der Baum so krumm ist, so astig, dass er die Qualitätsanforderungen nicht erfüllt. Also Brennholz ist von der Qualität her immer das schlechteste Holz. Da braucht man sich jetzt keine Sorgen zu machen, wenn man Holz verbrennt.
Eine Sache neben, sag ich mal, nur dem Holz verbrennen, ist vielleicht auch das moderne Biomasse oder etwas spezieller auch die Pellets, wo ja Holz auch mit verhäckselt und, sag ich mal, zu diesen Pellets gepresst wird. Ist es eine Herausforderung oder ein Problem für die Forstwirtschaft, wenn, sag ich mal, so viel Holz in verschiedener Form zum Heizen in privaten Gebäuden oder, ich meine, solche Heizungen können ja auch in öffentlichen Gebäuden stehen, also sagen wir mal, generell zum Heizen verwendet wird?
Also eigentlich ist es so, dass die Pellets sind Abfallprodukte in der Sägeindustrie. Also es wird beispielsweise aus dem Stamm ein Balken, ein Brett gesägt und da fallen natürlich Sägespäne an und außen, der Zimmermann spricht von der Schwarte, also das äußerste Brett, das ja auch nicht zu verwenden ist, das wird vermahlen und wird eben zu diesen Pellets gepresst. Auch da hatten wir bisher eigentlich ein Gleichgewicht, so dass man die Nachfrage gut befriedigen konnte. Im Augenblick, es wurden viele Holzheizungen gebaut. Es geht wohl auch manches in Kraftwerke, Pellets, die bisher eher im privaten Haushalt gelandet sind. Also da hat sich die Nachfrage stark erhöht. Aber eigentlich ist es ein Restprodukt aus der Sägeindustrie, das bisher in ausreichenden Mengen angefallen ist. Was ich aber noch insgesamt zur Holzverwendung sagen möchte, es geht auch viel Holz in den Export. Also viel Holz geht nach China. Das war zeitlang immer die Buche, wo stark nachgefragt wurde und mittlerweile auch die Fichte. Und dann Amerika. Also Amerika, wir exportieren viel Holz nach Amerika und das hat auch die Verwerfungen auf dem Holzmarkt gebracht in den letzten Jahren, dass der Holzpreis enorm gestiegen ist, quasi Klopapiereffekt, dann wieder gefallen. Das war in den letzten 2-3 Jahren eine ganz verrückte Entwicklung. Also wir importieren natürlich auch viel Holz, gerade Salzstoff kommt aus Nordamerika eben für die Papierherstellung. Aber unsere wertvolle Hölzer, da geht mehr in den Export, wie das im eigenen Land verwertet wird.
Würdest du dir dann wünschen, dass man viel mehr von diesem qualitativen Holz im Land verwendet oder verarbeitet?
Würde ich mir wünschen. Also die Fichte wird ja knapp durch den Klimawandel. Die Fichte mag sehr feucht und kühl und jeder hat es miterlebt. Die letzten 5 Jahre, dieses Jahr wieder extrem heiße, trockene Sommer. Und da tut sich die Fichte ab bis 800 Meter Meereshöhe schwer. Und die wird uns auch auf den Höhenlagen bis 800 Meter irgendwann verlassen. Und deshalb müsste man mit den Fichten sparsamer umgehen. Also es ist ja kein Problem, Fichte zu lagern, einen Balken aufzubewahren, bis er dann gebraucht wird. Also ich würde mich dafür aussprechen, weniger Holz zu exportieren.
Gerade wahrscheinlich, wenn wir wie jetzt in eine Zeit gehen, wo wir mehr Holz im eigenen Land benötigen könnten, wo wir viel mehr Verwendung dafür haben. Was sind die Gründe? Also ich kann es mir wahrscheinlich schon vorstellen, dass es Unternehmen gibt, denen es, ich sag mal, natürlich um gewisse wirtschaftliche Vorteile geht beim Export.
Genau so ist es. Genau so ist es. Also Wald ist quasi Patient, aber auch Arzt beim Klimawandel. Und was ich vorher gesagt habe, dieses Holz, diesen CO2-Speicher langfristig auszunutzen, könnte man natürlich auch, indem man mehr mit Holz baut. dann wäre das gewährleistet, eben diese langfristige CO2-Einspeicherung. Und eben im eigenen Land und nicht nach China aus Profitgründen dort auf den Markt zu werfen, nur weil dort der Kubik 800-900 Euro bringt und in Deutschland dann eben, was weiß ich, für 250 oder 300 Euro verkauft werden müsste. Aber es hätte viele Vorteile, im eigenen Land zu vermarkten.
Meinst du, dass dazu quasi ein zusätzlicher Paragraph im Waldgesetz notwendig wäre, zu sagen, was bei uns vor Ort wächst, soll auch bei uns genutzt werden?
Wird so nicht kommen. Also die Schweiz, die sichert sich da ja immer ab, macht es mit landwirtschaftlichen Produkten und auch im Holz. Aber da sind wir zu sehr Exportland. Also da gibt's ja dann jetzt mit Kanada wieder Verträge, Handelsverträge. Da sind wir zu sehr im globalen Markt vernetzt, dass man da diesen Protektionismus fahren würde. Aber ich sage mal, aus meiner Sicht wäre es sinnvoll und würde ich mir auch wünschen.
Welche Aufgaben gehören denn dazu? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Oh, der ist sehr, wie soll ich sagen, trocken. Ich gehe eigentlich ins Amt wie jemand, der sonst auf einer Behörde arbeitet, beispielsweise beim Finanzamt, nur dass eben meine Themen sind, die den Wald betreffen. Also so der klassische, also ich sitze relativ viel am Schreibtisch, mache Verwaltungsarbeiten. Das immer zu beschreiben, ist gar nicht so einfach. Da spielt sich natürlich viel am Telefon ab. Man bekommt viele Erlasse, die man zum Lesen hat. Im Augenblick ist eine meiner Aufgaben beispielsweise, ich greife jetzt ein Beispiel heraus, wir bekommen auch Geld vom Land, weil wir Landesaufgaben haben und die Kommunen bekommen natürlich zu wenig Geld. Wir haben insgesamt seit der Reform 2005 44 unsere Forstbehörden in Baden-Württemberg, 35 Landkreise, 9 Stadtkreise. Einer davon ist eben der Stadtkreis Ulm. Und da evaluieren wir gerade die Reform von 2005. Welche Tätigkeiten sind Landesaufgaben und welche Aufgaben betreffen nur den Forstbetrieb, eben den Stadtwald Ulm, aus dem dann auch wieder Holz verkauft wird. Da sitze ich gerade dran, diese Zahlen zusammenzufügen. Dann besteuere ich natürlich den Betrieb, eben diese Forstwirtschaft, die wir im Stadtwald Ulm betreiben, das zu planen und mit meinen zwei Förstern eben genau die Planung zu machen und die Umsetzung eben nach der Umsetzung zu schauen, das, was machen wir mit eigenen Waldarbeitern, wo setzen wir Unternehmer ein, weil 4 Waldarbeiter, Planstellen haben wir 5, die können diese ganze Aufgaben im Stadtwald nicht alles selber machen, sondern wir holen beispielsweise, und das ist auch eine Arbeitserleichterung, einen Unternehmer mit einem Vollernter, der dann die schwächeren Bäume fällt, genau diese Arbeitseinsätze zu koordinieren. Dann machen wir ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, also hin und wieder kommen Gruppen in den Wald, die man dann führt und die Bedeutung des Waldes erklärt, so ähnlich eine Themenstellung wie heute Nachmittag. Oder man hat Schulklassen, Kindergärten im Wald, denen man dann auch die Bedeutung des Waldes erklärt. Also es ist viel trockene Materie, aber die Zahlen kommen immer aus dem Wald und ich komme dann auch tatsächlich in den Wald, wenn es beispielsweise an den Holzverkauf geht. Also wertvolle Hölzer, Stammholz, die werden dann immer beim Verkauf mit dem Käufer zusammen besichtigt und man überprüft, hat der Förster die Qualitätssortierung richtig gemacht und handelt am Ende des Tages dann auch gemeinsam einen Preis aus. Das ist beispielsweise eine Tätigkeit, wo ich dann auch aktiv in den Wald komme. Natürlich schaue ich auch nach, wie sich unsere Wälder entwickeln, was die Förster und die Waldarbeiter gearbeitet haben. Also da komme ich dann auch in den Wald. Oder man bespricht tatsächlich Fragestellungen gemeinsam. Wie geht man mit einem Waldbestand zukünftig um? Klopft man ihn schon runter oder nimmt man nur einzelne Bäume raus? Also auch mit dem Förster dann gemeinsam zu planen, was man wie man manche Dinge umsetzt.
Wir haben es gerade gehört, runterklopfen oder nur einzelne Bäume rausnehmen. Nach welchen Kriterien wird denn eigentlich entschieden, welcher Baum kommt weg und welcher darf stehen bleiben?
Also in der Pflege und meistens vom jungen Baum, von der Kultur, wie wir sagen, wo ungefähr 2.000-3.000 Bäume noch auf dem Hektar sind, bis hin zu 200 im Endbestand, werden ja immer Bäume entnommen. Und das Kriterium ist eigentlich immer, den schlechten rauszunehmen. Also die guten werden gefördert. Da spielt das Licht eine ganz wichtige Rolle beim Waldbau, dem guten Baum ausreichend Standraum zu verschaffen und genügend Lichteinstrahlung, dass der das bekommt. Die gute Qualität, der gerade Baum, der wird gefördert. Die schlechten, krummen, astigen werden entnommen. Und Waldbau ist immer ein Spiel mit dem Licht. Zu viel Licht, dann bekommen die Bäume zu viel Äste. Zu wenig Licht, dann wird der Baum labil und hat nur eine kleine Krone. Also das ist das waldbauliche Gespür, das der Förster haben muss, um seinen Wald richtig zu entwickeln, richtig zu pflegen. Und dann im Endbestand nach 100 Jahren, je nach Baumart oder bei der Eiche nach 200 Jahren, dann die dicken, fetten Bäume zu ernten. Und früher hat man das auch mehr. Da sprach man immer von Kahlschlags Altersklassenwirtschaft. Heute macht man das mehr Einzelbaumartenweise, so dass man immer mehrere Altersklassen auf der Fläche hat. Also da ist der Waldbau auch anspruchsvoller geworden. Und man will heute auch einen strukturierten, weil der stabiler strukturierten Wald und nicht mehr die Reinbestände, die alle gleich alt sind.
Das heißt, man versucht da so ein bisschen das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten und die Bäume insgesamt zu pflegen. Sie brauchen genügend Licht, aber nicht zu viel Licht. Kann man das nicht, wenn man die Bäume pflanzt, schon berücksichtigen und die Abstände, sage ich mal, so setzen, dass es später so sein wird?
Das könnte man machen, dann hätte man aber, ich sag's jetzt mal bildlich gesprochen, lauter Apfelbäume. Und das wertvolle Holz ist das gerade Holz und das astfreie Holz. Und das ist unser Ziel, astfreies, gerades Holz zu produzieren. Man kann das mit dem Licht steuern oder wenn es nicht gelingt oder bei manchen Baumarten, dann macht man sogar künstliche Astung. Also dann geht man her, Waldarbeiter asten den Stamm auf 5 Meter oder auf 10 Meter auf. Man beginnt an der Maßkrugstärke, dass man möglichst viel Holz produziert, das astfrei ist. Genau, also Reichhöhennestung auf 2,50 Meter, dann auf 5 Meter und dann auf 10 Meter. Also man macht es in der Regel mit dem Licht, aber bei manchen Baumarten auch mit der künstlichen Ästung.
Das heißt, mit dem Licht, wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann man dem Baum Licht geben oder Licht nehmen?
Ja, wir sprechen vom Bedränger. Also wie gesagt, wenn man im Wald unterwegs ist, dann gibt's ja das Stichwort, man sieht, glaubt, den Wald vor lauter Bäume nicht. Das sind immer viele Bäume auf der Fläche und in der Regel greifen die Kronen ineinander oder berühren sich. Und dann kann man den Baum fördern, indem man, wir sprechen vom Bedränger, den Baum nebendran eben fällt. Dann kommt automatisch wieder mehr Licht für ein paar Jahre, bis diese Lücke wieder zugewachsen ist. Genau, das steuert man so durch die, wir nennen es, durch Forstungseingriffe. Und da fällt natürlich auch immer Holz an zum Vermarkten, das man dann je nachdem eben verwenden kann.
Das heißt, man pflanzt am Anfang, wenn man jetzt ein neues Waldstück, wenn man ein Stück einfach wieder aufforstet, erstmal pflanzt man mehr Bäume, man setzt sie also enger, um die erstmal dicht an dicht wachsen zu lassen und dann nimmt man nach und nach Bäume raus, um die möglichst gesunden, möglichst groß mit guten Stämmen am Ende zu haben.
Genau so ist es. Also diese dichte Pflanzung hat auch den Vorteil, am Anfang auf einer freien Fläche kommt natürlich, fällt sehr viel Licht ein und ich bekomme Konkurrenzflora, also Weichlaubhölzer, Saalweiden, die Baumart bedrängen, die ich gerne auf der Fläche hätte, wie beispielsweise meine Traubeneichen oder Douglasie oder Elsbeere, je nachdem.
Dann hoffen wir, dass die auch alle schön wachsen können. Wir nähern uns schon unserem gemeinsamen Ende der heutigen Plattform. Es waren auf jeden Fall viele, viele spannende Informationen, die du heute mitgebracht hast zu den Bäumen, zu deiner Arbeit. Und ich glaube, wir hätten noch über viele, viele weitere Dinge sprechen können. Und ich denke, wenn sich Leute dafür interessieren, ich weiß nicht, kann man auch auf dich zukommen?
Ja, gerne. Gerne. Also wir haben immer wieder Praktikanten. Es gibt mehrere Hochschulen in Deutschland, Universitäten. Also man kann Forstwissenschaft studieren oder Forstwirtschaft und natürlich auch Handwerk hat goldenes Boden, beziehungsweise auch die Arbeit als Waldarbeiter oder Forstwirtschaftsmeister wird sehr geschätzt. Da gibt es im Alt-Donau-Kreis 2 Ausbildungsstellen. Also jeder, der sich gern in der Natur aufhält, der ist bei uns herzlich willkommen.
Dann gerne einfach bei Max Wittlinger und seinem Team der Stadt Ulm in der unteren Forstbehörde melden. Ich sage danke, dass du da warst, dass wir über unseren Wald drüber gesprochen haben, über seine 3 Funktionen, der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion, und hoffe bzw. wünsche jetzt jedem Hörer da draußen, dass er sich auch gut vor allem erholen kann im Hals, und sage herzlichen Dank an dich.
Ich danke.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.